Es war hier so wunderschön ruhig.
Genau, das Konzept ist, ich nenne ein Thema und du gibst mir Auskunft dazu.
Ich gebe dir Auskunft. Ich dachte, ich gebe dir Auskunft.
Nee, du bist ja der Experte, den ich einlade.
Oh je.
Ich kann ja nicht zu allen Themen was wissen. So, herzlich willkommen zum U4 Podcast. Unqualifizierte Unterhaltung über Unbekanntes. Ich habe mit mir, was sagen wir, Reis ergänzt? Reis? Was bist du auf?
Ja, sagen wir. Ich glaube, Reis passt. Ja.
Auf welchem Server bist du eigentlich da?
Reis? Cyberspace.
Cyberspace.
Bis November gibt es den Server auch noch und dann muss ich mir was überlegen.
Okay, also es ist im Wandel.
Ich bin vagabund.
Willst du noch was zu dir sagen? Willst du jemanden grüßen oder so?
Nein.
Okay. Dann starten wir einfach. Unser Thema ist heute nämlich Deutschland sucht den Superstar.
Oh nein.
Ich dachte, das ist jetzt tot lange genug. Oder gibt es das noch?
Ich glaube nicht, dass es das noch gibt.
Ja, und es gibt jetzt auf jeden Fall schon Leute, die jetzt schon alt genug sind, an Diskussionen teilzunehmen und Podcasts zu hören, ohne zu ahnen, dass es das mal gegeben hat.
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Aber ich glaube, ich war so voll in der Generation. Ne? Das muss ja irgendwie gewesen sein, wo ich noch ganz jung war, fing das irgendwie an. Und dann haben die
das
jetzt gut gestaffelt.
Erst ein amerikanisches Format gewesen, oder?
Ich glaube, es war erst ein britisches, wie ich gelesen habe, aber es kann auch ein amerikanisches sein, genau. Es war erst dieses Pop-Idol. Und ich dachte, das wäre ein guter zu starten. In der Grafik sieht man, wer das alles hatte. Mhm. Die Grünen sind hier nur, die irgendwie zusammen eins hatten. Also es gab auch so ein Latin American Idol wohl. Und ich dachte, das ist ganz interessant, mit dem Namen zu starten, weil es ja dieses Pop-Idol hatte. Und fast alle Länder das so übernommen haben. Hier sind so die, außer die Deutschen, die Deutschland sucht den Superstar.
Also alle Island anderen, auch.
Ja, Island hat ja auch Island Jagd und Kroatien, glaube ich, war es.
Ja.
Ich glaube, das heißt auch Deutschland, Kroatien Jagd.
Genau, weil Idol, dann ist immer der Ländername und Idol, ne?
Genau.
American Idol,
Philippine Idol. Ja, okay, genau, ja. Und Idol. Und ich dachte, das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass das so ein internationales Phänomen ist und dann trotzdem total lokalisiert auf die Nation. Und was sagt es über Deutschland aus, dass wir neben Kroatien die einzigen sind, die so einen weirden, also wir hätten es hier auch deutscher Popstar nennen können oder so. Oder
deutsches, ich glaube Idol ist keine gute Übersetzung.
Ja, aber man hätte es ja auch German Idol. Also das wäre ja, war ja jetzt auch nicht so selten Englisch. Oder meinst du, das war die Zeit?
Das ist eine gute Frage. Was wären denn Serien, die zu derselben Zeit ungefähr, also was wäre Reality TV, das derselben Zeit liefe? Frauentausch?
Das ist das Erste, was dir einfällt, Frauentausch?
Ja. Und so Richtersendungen, und die hatten alle auch deutsche Namen.
Ja, vielleicht auch die Englische hatten, die kamen ja später. Hinterher gab es ja so dieses German Talent oder ich, keine Ahnung, wie die heißt. The Voice for Germany, das gab es ja.
Genau, das gibt
es
auch.
Aber das war
noch.
Schon. Echt? Das gibt's noch?
Ja, ich glaube.
Okay, ja. Also vielleicht liegt es daran, aber...
Ich glaube auch, das hat die Deutschen erst an dieses Casting-Ding herangeführt, weil es gab ja dann in Deutschland Star Search, das aber in Amerika viel älter war. Und ich glaube, DSDS hat in Deutschland erst diesen
Casting-Show-Boom
ausgelöst.
Und das war ja echt riesig, gerade wenn man bei den ersten Shows gesehen hat, wie... Also ich kannte Leute, die da hingegangen sind zu diesen Vorcastings.
Ja,
so groß war das. Dass man Leute kennen konnte, die da irgendwie mal versucht haben aufzutreten. Und die große Ironie ist auch, ich weiß nicht, ob das schon zu spezifiziert ist, aber der Einzige, an den ich mich irgendwie erinnern kann, der an dieser Show teilgenommen hat, war Daniel Kübelböck. Was eigentlich so über Staffeln der Versager war, bis sie den irgendwann weitergelassen haben, weil er einfach so penetrant jede Staffel aufgetaucht ist.
Ich weiß, der Gewinner der ersten Staffel war Alexander Klaas. Wie ist der, glaube ich.
Erinnerst du dich noch dran?
Ich erinnere mich da noch dran.
Erinnerst du dich an den Song, den er hatte?
Nee. War auch scheiße. Das Problem ist ja auch, bei diesen Sendungen covern die Lieder. Und diese Lieder sind gut. Das weiß man ja schon.
Stimmt, die haben die gecovert. Das waren keine eigenen Lieder, sondern immer gecovert. Bis auf die letzten Sendungen, glaube ich, oder?
Nee, ich glaube, die...
Im Finale hatten sie da nicht...
Genau, beim Finale war nämlich schon die Single quasi. Und dann wurde entschieden, wer diese Single kriegt. Das kann sein.
Genau, und dann war es immer eine Dieter Bohlen-Single.
Und das ist das Problem. Also stell dir mal vor, dein Preis ist, Dieter Bohlen schreibt dir ein Lied. Das ist ja wie, du gewinnst die Olympiade und als Preis bekommst du Krebs.
Aber es war ja auch
untergegangen. Also
Dieter Bohlen war ja auch so ein
Modern Talking war nicht so groß, dass man sagen würde.
Nee, die hat noch einen großen Hit irgendwie. Und
was, nennen wir den Hit?
Ich weiß es auch nicht mehr, es war nicht meine Generation.
Genau, das ist mein Punkt über Dieter Bohlen.
Ich weiß auch nicht mal, wer der zweite Modern Talking war, weil Dieter Bohlen kennt man ja nur durch seine Penetranz in diesen, dauernd in solchen Sendungen
zu sein. Hier ist auch von Penetranz. Ich glaube, das Erste, was ich von ihm erfahren habe, ist, dass er sich den Penis gebrochen hat, weil das auf so einer Bildzeitung von meiner Oma drauf stand.
Stimmt, das war ein Riesending, stimmt.
Also, wir wissen nicht, ob es ein Riesending war, aber es war eine große Schlagzeile.
War der nicht mit Verona Feldbusch zusammen? Von der man auch nichts mehr weiß.
Das ist die Werbung für Spinat gemacht hat, oder?
Das dachte ich jetzt auch als erstes. die hat irgendwie mit dem Blub oder so, ne? Daher kannte man die. Es ist auch irre, oder? Wenn die Leute sich das überlegt hätten, die haben irgendwie so ihre Karrieren gehabt, machen mal Werbung und das eine, wofür du dann in Erinnerung bleibst, ist, dass du mit jemandem zusammen warst, der sich den Penis gebrochen hat und dass du Werbung gemacht hast, wo du irgendwas mit dem Blub gesagt hast.
Stell dir mal vor, du hast so, bevor du berühmt wirst, hast du so eine Vision und musst dich dann fragen, ob es das wert ist, wenn das der Ausgang ist.
Aber ich finde es schon irre. Also ich finde schon, erstmal finde ich es irre, dass das so irgendwie weltweit, wo hat es denn hier nicht? Also so in einigen afrikanischen Ländern hat es nicht stattgefunden hier.
Spanien ist ausgeblieben. Und Italien.
Offensichtlich.
Sogar Irland hat zu gut musikalischen Geschmack.
Oder die haben gedacht, weil dort wurde vielleicht einfach vom Fernsehen her das Pop-Idol aus Großbritannien. Genau, es kam nicht aus Großbritannien, da war es nämlich Pop Idol und in Amerika war es nämlich American Idol. Und
woher kam es?
Aus Großbritannien. Pop Idol war das erste. Und ich könnte mir vorstellen, die haben das auch gesehen oder sind auch dahin gefahren, wenn die daran teilnehmen wollten. Und deswegen.
Ich würde nicht davon ausgehen, dass ausgerechnet Spanien und Italien anglophiler sind als
Deutschland. Nein, das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Ich hätte gesagt, die hätten vielleicht andere Probleme. Oder ich weiß,
Also was ich weiß, ist, dass jetzt The Voice ziemlich groß in Italien ist.
Ich meine, guck dir mal den Mittleren Osten an. Selbst hier ist fast alles zu. Das heißt, es war ein Riesending. Interessant, auch die Mongolei hat nicht mitgemacht. und Japan nicht. Aber
das wiederum würde ich mir angucken. So in Mongolei, wo die dann so Kehlkopfgesang Idol.
the Hordes Idol.
The Hordes of Germany. Nein,
Germany, ja.
Horde Idol.
Ja. Da kommt der Imperialismus raus.
Da kommt der Imperialismus. Wir haben nochmal deutsche Elefanten. Was ist eigentlich aus denen geworden?
Also es ist schon. Also man hat immer mal so internationale Phänomene, die irgendwie überall auftauchen oder irgendwas, was gesendet wird und überall geschaut wird. Aber da ist es ja, dass. Du hast ja in Deutschland nicht, zumindest war das kein Ding damals, irgendwie American Idol zu schauen oder so.
Ich frage mich jetzt auch, wie die rechtliche Situation ist. Weil irgendwas muss sich ja dazu bewegen, das einzukaufen, statt es einfach zu sagen. Oh, Castingshows kommen gut an, ich mache jetzt auch eine.
Häufig ist das ja so, ich weiß das von, ich weiß nicht mehr, woher ich es weiß, ich habe es zu meiner anderen Sendung gehört, die irgendwie aus den Niederlanden kam, also dass die machen das schon mit der Idee im Kopf, das an andere Länder weiter zu vermarkten, testen das sozusagen in einem Land und dann gehen die durch und bewerben das aktiv. Also und sind dann entweder auch damit eingebunden, das in den anderen Ländern zu machen oder verkaufen es direkt als
Konzept? Genau, nee, was ich mich frage, ist ja, was verpflichtet mich, das zu kaufen, sobald ich, also, weil...
Das Konzept ist schon fertig.
Okay.
Also ist es vielleicht einfacher, also
das,
oder?
Das Branding mit der blauen Schrift, oder was ist da schon fertig?
Ja, wie es gemacht... Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht, wenn du es jetzt genauso machen würdest, dass das auch Probleme gibt mit so Patentrecht.
Weil ich glaube nämlich, es gab schon ältere Casting-Shows mit diesen Runden. Es gab ja auch Shows danach.
Gab es Castingshows in dieser Art?
Nicht in Deutschland.
Ach so, ja.
Aber ich glaube, es gab schon Star Search. Es gab ja auch dieses Disney-Ding, woraus dann Justin Timberlake und Britney Spears und Jaira rauskam, war ja auch eine Castingshow, oder?
Ja, ja, damit fing es ja so an. Ich hatte mal einen Dozenten, der hat uns die Dialektik der Aufklärung an Deutschland sucht den Superstar erklärt. Ja. Und er sagte, erst war ja so, die Boybands wurden immer irgendwie so Sandkasten-Stories über die erzählt. Und dann... Als rauskam, nee, das ist so ein. Es ist eigentlich nur Vermarktung. Das hat nur mit Kapitalismus zu tun. Hat der Kapitalismus sozusagen gesagt, okay, daraus machen wir jetzt auch Geld, jetzt machen wir einfach offen diese Casting, diese Suche nach diesen Stars und müssen uns keine Geschichte mehr dazu ausdenken. Die wird sozusagen mitgeliefert. Aber dann erklären wir doch mal, warum dann dieses Konzept so gut einschlägt.
Also was meinst du jetzt mit dieses Konzept?
Ja, wenn es andere Castingshows gab, warum ist das die so, sich so gut verbreitet hat? Meinst du, da war eine gute Marketingstrategie dahinter oder überhaupt eine?
Ja, ich glaube, das ist so ein Phänomen wie Produkte oder Bands, die sich die plötzlich international ein Ding werden. Obwohl aber das vorher von anderen.
Internationalen Dingen, es ist ja nicht so, dass da eine Band nochmal kommt in dieser Art in dem Land. Das ist ja auch irgendwie das Weirde daran. Dass dieses Konzept in jedem Land nochmal selbst, es wird ja nicht einfach dort auch gesendet oder so. Ja, sondern ja. Es wird ja dann in den einzelnen Landessprachen und so nochmal ganz neu.
Ja, nee, weil noch, was ich raus wollte, ist, manchmal ist der Moment eben reif und dann bekommt quasi die dritte Kopie eines Konzeptes plötzlich diesen Boom, in diesem Fall, dass sie das an alle Länder verkaufen, den jetzt ein anderes nicht hatte.
Also meine Theorie ist, dass in diesem Konzept, und ich bin fest überzeugt davon, mit drin steckte das Arschloch. Oder? Weil ich habe jetzt die nicht alle gesehen, aber es gab ja nicht nur Dieter Bohlen, sondern auch in der amerikanischen und so, da war doch dieser Brite, war doch in American Simon Idol zumindest. Cowell, ne? Genau, also es gab immer das Arschloch. Genau,
es geht ja noch weiter zurück. Also dieses Arschloch ist ja Teil dieser Strategie, dass an Masse, also an Sendezeit, die Castings mindestens die Hälfte einnehmen. Und die Castings ist das, wofür alle eingeschaltet. Ich kenne das aus der Schule. Alle haben eingeschaltet für die Castings, weil haha, sind die doof. Und dann haben nur noch die Hardcore-Fans die restliche Sendung geguckt. Und ich glaube, das ist also das Konzept ist, glaube ich, hauptsächlich eine Reality-TV-Serie funktioniert dann, wenn 70% der Zuschauer glauben, sie gucken das ironisch, weil alle anderen das ganz ernsthaft gucken und so glauben.
Wie mit dem Dschungelcamp, ne?
Ja.
Dieses, alle denken, es gäbe wirklich Menschen, die das ernsthaft und nicht ironisch gucken. Oder Frauentausch war ja auch sowas. Was hinterher enorm viele geschaut haben und ich kannte nie jemanden, der das irgendwie ernsthaft geguckt hat.
Das ganze Nachmittagsfernsehen. Es wird auch danach Hartz-IV-TV genannt. Also schon impliziert, dass es dekadente Arbeitsverweigerung ist, Zeit für diese Serien zu haben, die nach der Klinik, aber ich glaube, das waren wahrscheinlich 80% Schüler, die sich darüber lustig gemacht haben, dass es diesen mythischen Hartz-IV-Empfänger gibt, der sich nicht auf eine Position bei Amazon bewirbt, sondern stattdessen das guckt.
Aber es ist ja auch.
Das auch so glaubt, dass die Welt so ist.
Man weiß ja auch so vom Frauentausch und so und auch von diesen ganzen Bauersucht-Frau, dass da viel gefaked ist. Also, dass Leute in bestimmte Kontexte gestellt werden, dem vorgesagt wird, was die sagen sollen oder so. Oder es so geschnitten wird, dass, dass es irgendwie ist. Also bei Germany's Next Topmodel war doch auch letztens erst so irgendwie ein Skandal, wo Leute so. Ich habe irgendeine gehört, die so geleakt hat. Dir wird immer gesagt, du sollst die Frage wiederholen. Ja, und. Dann so, dass die und die sich so verhalten, natürlich findest du das, ja, dass die und die sich so verhalten.
Genau.
Und dann hört sich so an, als hättest du das aktiv gesagt, obwohl du eigentlich reingedrängt wurdest, darauf zu reagieren. Aber
man merkt das auch in ernsthafteren Interviewformaten, dass die Fragen, also man kann das bei 60 Minutes beobachten, diese amerikanische Serie, dass die Fragen so stellen oder so nochmal wiederholen, bis die andere Person das als eigenen Satz sagt. Weil das dann geschnitten und als Soundbite benutzt werden kann.
Ich habe sogar gehört, im Medientraining lernst du sogar so zu atmen. Also wenn man manchmal Politiker seltsam sprechen hört, liegt das daran, dass die lernen so zu atmen, dass man das nicht so einfach schneiden kann. Um das sozusagen dagegen zu arbeiten, dass du aus dem Kontext rausgeschnitten wirst.
Es gibt auch das Gegenteil. Man wundert sich manchmal, warum bei so oppositionellen Interviews, also wo zwei Gegner sind, warum die sich so oft unterbrechen oder teilweise... Also haarsträubende Geräusche machen. Ne? Also Bernie Sanders sagt was und der andere sagt, und die lernen, dass das kein Soundbite wird, wenn jemand... Wenn du nämlich hörst, irgendwie Bernie Sanders sagt, 1% have 90% of the world, im Hintergrund sagt jemand, dann kannst du das nicht in die Vorschau bringen.
Aber ich frage, also was ich jetzt sagte, ist, wurde, meinst du, also du als totaler Experte für diese Sendung, wurde da gefaked?
Ich als
DFDS-Zoologe. Nie was gehört. Also, weißt du, so viele Sendungen hatten so dieses, oh, jetzt hat da irgendwie das ZDF-Magazin Royal oder so jemand reingeschickt. Oder da hat jemand was geleakt. Das war RTL, glaube ich, ja. Das war RTLs große Zeit.
Also ich habe die erste Staffel gesehen, danach gar nichts mehr. Und ich musste 8 gewesen, nee, nicht 8, älter. 12 gewesen sein oder so?
Ja, aber man hat doch...
Aber ich erinnere mich nicht, dass es viel auf Drama gebaut hat.
Doch, es hat schon auf Drama gebaut, aber das waren häufig die... Also es gab so... das in der Sendung das Drama, das hatte aber immer irgendwie, also es gab zumindest nicht dieses Drama mit, also es gab halt nicht dieses Drama wie in anderen Sendungen, oh, da sind ja zwei, die sich so mega gestritten haben.
Genau,
so
genau,
so
das meine ich.
Genau, das gab es nicht.
Übrigens, nach DSDS kam auch Popstar und da war das ein viel größeres Element.
Ich habe das nie gesehen, Popstar beispielsweise. Also ich weiß, dass das gab, genau wie ich weiß, dass Voice of Germany gab. Aber ich weiß, ich habe DSDS gesehen und es gab auch zwischendurch, auch als ich die nicht mehr gesehen hatte, so Leaks irgendwie von, oh, jetzt kommt das und das raus. Aber es war nie, hey, die haben hier Leute irgendwie falsch dargestellt. Und ich frage mich jetzt, aber haben sie das? Also beispielsweise die, die schlecht gesungen haben oder so. Ja. Ne? Weil ich kann mich daran erinnern, dass wenn welche gut gesungen haben, dann kam auch im Hintergrund, wurde das musikalisch noch
genau
untermalt
das,
und so.
Das, also ich weiß, ich erinnere mich nicht, wie das da war. Ich weiß nur, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch war und es lief The Voice, war es immer klar, wenn diese Person eine Backstory hat, wird sie jetzt auch gleich gut singen. Es gibt es nie, dass jemand
stimmt
sagt, ich bin hier, meine Katze hat meiner Mutter AIDS gegeben und ich würde jetzt gerne eine Oper singen und dann klingt der scheiße und die machen sich lustig, weißt du? Denn und dann würdest du merken, wie abgrundtief böse diese Sendung ist, denn natürlich haben die auch eine Grundgeschichte.
Aber es gab auch mal diese, ich weiß nicht, ob schon die erste Staffel war, vielleicht war es in der zweiten oder dritten, wo ich was mitbekommen habe, also wo ich das auch nicht gar nicht mehr gesehen habe, man hat ja trotzdem, es war ja so ein großes Ding, irgendwie hast du was mitbekommen, wo irgendwann mal Dieter Bohlen auch jemand weitergelassen hat, einfach weil die Person so eine Backstory hatte und dann sogar einfach das gesagt hat. Also so gesagt hat, ja, es geht hier ja, du bist vielleicht nicht die beste Sängerin oder der beste Sänger, aber du hast einen Charakter, der gut zu verkaufen ist. Und darum geht es hier halt auch. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht hier einen Sänger, sondern einen Superstar casten. Was ich auch, ich glaube so, das war eine ziemlich große Diskussion, als das erste Mal rauskam, obwohl es eigentlich ziemlich ehrlich war erstmal gegen dem, was da gemacht wird.
Ich glaube aber auch, Reality TV war zu der Zeit ein bisschen was anderes als danach. Also es war, der STS war glaube ich noch vor der zum Beispiel der Reality TV-isierung von MTV.
Von wann bis wann war MTV?
Also das waren so die,
der Sender an sich? Also dass der in Deutschland irgendwie zum einen lief oder auch so Aufmerksamkeit hatte. Ich habe das nie empfangen. Wir hatten immer nur, wir hatten kein Kabel. Wir haben immer nur über Antenne. Und deswegen hatten wir irgendwie nur 6 Programme oder so.
Also MTV muss in den 90ern, glaube ich, angefangen haben. Ich weiß aber nicht, wann das nach Deutschland kam.
Aber es ist ja auch irgendwann Anfang der 2000er schon kaputt gegangen, oder? Wieder?
Nee. Das hatte da noch
einen Echt?
Boom. Anfang der 2000er war MTV noch ganz interessant.
Warte mal, so alt bin ich noch nicht. Genau, also es war so. Was weiß ich. So als meine Jugend so am Ende zuging, hört das plötzlich auf und dann war der Sender plötzlich nicht
mehr. Genau, da. Und das ist das war schon das Ende, also Moment, den Sender gibt es auch immer noch.
Den gibt es doch, ich dachte, der wäre.
Viva ist ziemlich früh gestorben.
Viva war das. Oh, dann habe ich das verwechselt.
Viva hatte die guten Animes nachts und hatte dann.
Hatte es?
Ja, und dann hatte, glaube ich, Viva auch einen Spin-Off-Sender.
War 2. nicht Viva am Anfang auch irgendwie mit Kika abwechselnd? Dass es erst Kika war und dann wurde es nachts zu.
Echt?
Kika hatte mit irgendeinem Sender, dass es abgewechselt hat, aber das fand jetzt auch total.
Aber Viva war, glaube ich, auch privat. Ich weiß nicht, ob die. Also, ich glaube schon, dass das zwei.
Und Kika ist öffentlich-rechtlicher, ne?
Kika ist öffentlich-rechtlich.
Genau. Aber ich meine, es hat damals irgendwas gegeben, dass Kika halt ab 8 Uhr oder so war das ein anderer Sender.
Ja, plötzlich. Ja,
aber welcher, ne?
Genau. Warum ich jetzt auf dem Wikipedia-Artikel von New York City? Ich bin verloren gegangen. Genau, aber also ich glaube, danach kam diese Reality-TV-isierung, die quasi endet in den Kardashians, in dem jeder, den man schon kennt, auch noch eine Serie.
Du bist so viel im Amerikanischen.
Ja, weil das kriege ich ja versehentlich mit, aber ich habe ja kein Kabelfernsehen.
Ja, also damals war auch noch so, dass.
Wer hatte denn eine Reality-TV-Sendung dann in Deutschland? Katzenberger, keine Ahnung. Ich sag nur Wörter.
Stimmt, aber es gab sowas, oder? Also es gab auch hier so eine Familie, die, also sogar mehrere, glaube ich,
also
die
ich solche. Ich wüsste, wen es da alles gab, wenn ich TV Total geguckt hätte.
Ja, das war so alles. Das war auch damals ein Ding, ne? Also TV Total war so das, wo du hingehst. Also wo selbst die ganzen, wenn irgendwelche ausländischen Stars kamen, irgendwelche amerikanischen Sänger, dann gingen die immer zu zwei Sendungen, nämlich zu
ja,
Wetten, das und TV Total. Und Wetten, das war ja auch, mal, wo irgendwie Tom Hanks, obwohl das jetzt total vom Thema abging, Sackhüpfen machen musste.
Ja, ja.
Das ist, und ich weiß, dass ich TV Total, eine der wenigen Male, wo ich das gesehen habe, war, weil damals Eminem da war. Mhm. Und ich sehr viel Eminem zu der Zeit gehört habe.
Das hat...
Ja. Und das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass Stefan Raab dem deutsche Schimpfwörter beigebracht hat.
Das kam ja auch letztes Jahr zurück mit einem anderen Moderatoren, glaube ich. TV Total.
Echt?
Aber ich habe es nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, ob das schon wieder vorbei ist. Wetten, das sollte auch zurückkommen, dachte ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht,
wie das ist. Aber das sind auch das Interessante an diesen Gestalten ist ja so, was auch, um auch wieder auf das Thema zurück, so Dieter Bohlen. Und Dieter Bohlen hat ja wohl DSDS irgendwie ausgemacht. Hm? Also DSDS ohne Dieter Bohlen oder also. Wenn irgendwelche Soundbites hat oder so, das kam von Dieter. Ich erinnere mich an keine der anderen Moderatoren mehr, die teilweise auch gewechselt haben. An keinen einzigen. Der Bohlen ist der, an den du dich erinnerst, weil er natürlich dieses Arschloch war, aber genauso wie Stefan Raab waren das diese One-Trick-Ponys, die sich dann irgendwann gewundert haben, als die Welt sich geändert hat und die hatten einfach nicht die Fähigkeit, irgendwas zu ändern.
Genau, das war der Punkt, auf den ich eigentlich noch wollte. Das ist nämlich diese Reality-TV-isierung, dass es auch immer mehr gescriptet wurde, weil immer mehr Zwischenmenschliches passieren musste, damit es interessant bleibt.
Ja.
Und das war erst später. Also
so mit Bachelor und Bachelorette kam das
doch auch. Aber vorher schon mit, du hattest Jeremy Sex Topmodel benannt.
Ja, genau.
Das ist ein Jeremy Sex Model. Das ist ein Beispiel davon, wo diese Wettbewerbe, in denen jemand am Ende verliert, eigentlich noch, also so den letzten Teil der einer ausgestrahlten Folge ausmachen. Und der Anfang ist nur, irgendjemand heult, weil ihr die Haare geschnitten wurden. Irgendjemand anderes hat gesagt, die andere wäre eine Schlampe.
Ja, weil das ja auch... Aber das muss man auch sagen. Man kann über Deutschland sucht den Superstar viel schlechte Sachen machen. Aber wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, wenn da jetzt eine sehr junge Person hinkam zu Deutschland sucht den Superstar, dann hat selbst ein Dieter Bohlen die jetzt nicht fertig gemacht. Also dann haben die das versucht, weißt du, wir können jetzt nicht einer 13- oder 14-Jährigen sagen, du bist grottig. Sondern dann wurden die plötzlich netter, weil die wussten, sonst hätte der Zuschauer dich nicht mehr gemocht. Weißt du, dann hätte er gesagt, was soll der Scheiß, Kinder fertig zu machen. Und bei Germany's Next Topmodel war das auf einmal, okay, Kinder fertig zu machen, weil man darf ja nicht vergessen, die meisten dort waren 16, 17-Jährige, die da, und da braucht es doch irgendwie auch so eine total tote Hautsackpuppe, wie die Heidi Klum für, dass die da irgendwie Mädchen, die sich nicht... Ich weiß, dass es mal eine Szene gab, das muss eine der ersten Staffel sein, wo sie, aber wahrscheinlich kam das in jeder Staffel vor, dass da eine war, die sollte rumknutschen und die hatte noch nie jemanden so richtig... Also die hatte einen Freund, der sie mal geküsst hat irgendwie. Ich glaube, das war das Äußerste. Und jetzt sollte die da rummachen. Mhm. Mit so einem Typen für irgendein so Fotoshooting. Ich bin ziemlich überzeugt, das haben die in jeder Staffel wiederholt, weil es so gut war. Weil das natürlich bei der total, ich will das nicht machen und muss ich dann von Heidi Klum hören, ja, aber als wenn du in der Branche bestehen willst, dann musst du das machen. Wo ich mal gerne erfahren würde, wo Heidi Klum das irgendwann mal getan hat, dass sie sich zwingen hat lassen dazu, mit Leuten rumzumachen, mit denen sie nicht das nicht wollte.
Ich kann mir vorstellen, dass man dazu viel gezwungen wurde, gerade, also Karl Lagerfeld wird gerne erzählen, zu was er Leuten alles, zu was er Models alles gezwungen hat, aber halt nicht vor der Kamera. Aber.
Ja, genau, das ist ja auch nochmal der Unterschied. Also, ohne Frage gibt's das da alles. Aber ich glaube, gerade heutzutage würde eine Heidi Klum sagen: Nö, wenn ich das nicht machen will, will ich. Also, fick dich, ich bin berühmt, ich muss das nicht machen.
Es ist halt dieser Mythos vom Topmodel, dass. Also. Dieses Jeremy Sex Topmodel wurde einem auch von Leuten, die diese Serie mochte, verkauft als du glaubst, ein Model sein wäre so einfach, aber eigentlich ist das ein harter Job, den man können muss.
Genau, weil es darum geht, dass du dich fertig machen lässt von als 17-jähriges Mädchen, das, ich meine, alle Pubertierende haben in dem Alter Körperprobleme mehr oder weniger oder sagen wir mal, du gehörst zur Minderheit, wenn du das nicht hast, Selbstzweifel und sowas. Und jetzt machst du diese Mädels genau damit. Also da wurde ja Mädel gesagt, die werden, du bist zu fett oder so und was ist, also die für jeden Normalsterblichen enorm schlank noch aus und selbst wenn nicht, wie kannst du das tun? Weißt du, also kannst du so gegenüber Menschen auftreten? Da fand ich halt, war Deutschland so ein Superstar so schlimm? Nee, oder? Also das war da noch, da gab es noch dieses Gefühl, man kann dem Zuschauer das nicht so verkaufen, dass du als Sendung trotzdem noch gut, oder dass das eine Rolle spielt, als Sendung gut dazustehen für die Zuschauerschaft.
Ich glaube, man war auch noch gar nicht so weit. Also,
was meinst du mit so weit?
Das ist ja recht aufwendig. Also diese fingierten Storylines zu produzieren, die über mehrere Folgen auch so zusammengeschnitten werden, dass sie irgendwie eine Geschichte, also es würde sich mal auch lohnen, zum Beispiel DSDS zu gucken und die Schnittrate, also nach wie vielen Sekunden geschnitten wird, zu vergleichen mit heutigen Reality-TV.
Und was würde man dann rausfinden?
Ich würde vermuten wahrscheinlich, dass die Schnitte, also dass es weniger Schnitte sind, also dass die Einstellungen ein bisschen länger sind als bei anderen, wo dann irgendwie fünfmal auf dasselbe Gesicht reingezoomt und
um auch so Drama zu, damals ja mit der Musik auch dazu, ne, dann.
Genau, also auch, was ja sehr beliebt ist, ist einfach Szenen, die aus einem ganz anderen Kontext einzufügen. Also jemand guckt irgendwann am Tag extrem gelangweilt und dann sagt jetzt jemand irgendwas Emotionales und weil du die Bitch-Rolle im Narrativ hast, kommt jetzt diese Einstellung davon, wie du gelangweilt geguckt hast, da reingeschnitten. Als wärst du gerade dort in diesem Raum und würdest die Augen verdrehen, während sie erzählt, dass gerade ihr Freund Schluss gemacht hat, weil sie sich hat zwingen lassen, einen Mann, der 43-jähriger Schwede ist, zu küssen.
Ich glaube, da hast du auch, also Deutschland sucht den Superstar war vielleicht auch so ein Part dieser Änderung, weil es auf der einen Seite, wie du sagst, jeder zum Casting angeschaut zu schauen, oh, wie dumm die sind, sich da aufzustellen, aber es gab trotzdem noch dieses Element, dass wirklich Leute so, oh, kann diese Person toll singen oder so, und oh, jetzt wird die endlich entdeckt, weißt du? Ja. Und bei Deutschland, hier Germany's Next Topmodel, gab es das wirklich, dass am Ende endlich werden diese Personen entdeckt? Also es war bis am Ende eine zu Germany's Next Topmodel war, nur Menschen fertig machen und herauszufinden, wie unzulänglich sie als Topmodel
sind. Ja, sein. Und Menschen, die sich gegenseitig fertig machen.
Und dazu auch getrieben wurden, ja, aktiv, wenn man dem Glauben schenken kann, was gesagt wurde von Teilnehmerinnen dazu.
Ja, genau.
Was ich auch sofort glauben will. Ich glaube auch, dass Heidi Klum eine geldgeile Karrieristin ist, die da jede Empathie abgestellt hat.
Ja, ich glaube auch, dass das noch zwei getrennte Welten waren, dieses Reality-TV, weil RTL 2 war berüchtigt für diese richtig krassen Knebelverträge.
War das Germany's Next Topmodel RTL 2?
Nee, das war RTL.
Das war auch RTL, okay.
Und diese RTL 2-Sparte, also Frauentausch, was gab's? Ich weiß nicht, was da gab. Brennpunkt.
Ja, und dann gab es immer irgendwelche Folgen über dicke Menschen, die Diäten machen mussten auch. So solche Sachen gab es ja auch dauernd.
Aber das Bekannte an diesen Reality-TV, an diesen RTL2-Verträgen für Reality-TV-Serien war, dass du komplett deine Rechte weggibst und sie tatsächlich, also die haben nicht nur kreativ geschnitten, die haben dann gesagt, du musst jetzt deiner Tochter, ein Beispiel war das, die haben dann gesagt, du musst jetzt deiner Tochter sagen, du bist zu fett, ich finde dich widerlich. Und am Ende haben beide geheult, weil es kein gesundes Erlebnis ist, würde ich sagen. Und dann hatten sie
aber... Nein, das ist eine erstaunliche Einsicht.
Gern geschehen. Und dann hatten wir aber halt auch die Knebelverträge, dass sie darüber nicht reden durften.
Teilweise ja sogar Verträge, wo, wenn da mal irgendwas rauskam, die so weit weg von Legalität waren, die zu also, weiß ich nicht, wo die dann Verträge unterschreiben müssen, dass die geistig gesund sind und nicht irgendwie unter Alkoholismus oder so. Was so, ja genau, weil der Vertrag so gilt, also weil wenn du das unterschreibst, ne, als jemand, der nicht geistig, also weil die natürlich auch gerade RTL 2 und so nach solchen Leuten gesucht haben, die leicht zusammenbrechen, die genau, nicht fähig sind, die Situation zu bestimmen und ich würde mal auch sagen, sehr gut aussortiert haben, sobald die bemerkt haben, da sagt jemand, nee, sowas mache ich aber nicht mit, dann war okay, dann enden wir das hier und tschüss. Also sowas.
Ja, also ja, ich glaube auch, ich bin so eine Person. Also ich bin leicht zu stressen, vor allem wenn es um Kontrollsituationen geht und ich nicht raus kann, wenn irgendwie, also es, ich glaube, es wäre sehr einfach, wenn ich ein Kamerateam für mehrere Stunden bei mir hätte, mich dazu zu kriegen, dass ich schreie.
Ich glaube nicht, dass das du bist. Ich glaube, das ist für jeden einfach. Ich glaube, was ich mehr damit meinte, ist, Leute, die dann nicht das, entweder nicht fähig sind oder nicht die Übersicht haben, was da passiert, zu sagen, ich breche es ab, ich mache hier nicht mit. Weißt du, also die irgendwie in einer bestimmten schwachen Person sind, dass sie sich entweder von diesen Verträgen einschüchtern lassen.
Das ist
die oder, genau. Oder halt, die wirklich das so wenig Geld, wie das auch geworden ist, auch das Geld brauchen. Ja. Es sind hier häufig nun mal auch gerade in diesen Reality-TV-Shows wie Frauentausch und so Leute, die jetzt nicht in den besten Finanzeinkunftssachen wohnen. Und ich glaube halt auch viele... ich glaube ganz ehrlich, wenn du für RTL und RTL 2 und so arbeitest, was du sein musst, ist halt wie diese, eigentlich bist du wie diese Kriminellen, die dir falsche Verträge und so aufschwatzen oder dir Geld abziehen, nur halt irgendwie in so einem semi-legalen Bereich wie RTL 2. Weißt du, also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch Menschen sind, die dich dazu kriegen, dass du das Gefühl hast, oh, die sind voll auf meiner Seite und so. Ja. Und eigentlich ist das, was die machen, gerade der größte moralische Dreck.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, klar war Dieter Bohlen jetzt als der Mann da, der die beurteilt, ein riesen Arschloch oder so. Aber es...
Aber die Momente waren auch nicht so groß. Also
genau, es waren kleine Momente, genau das
selbst,
wollte ich, glaube ich. Genau.
Selbst die guten Momente, die weißt du, wo dann einer dieser anderen Jurymitglieder, die labile Pop-Persönlichkeit in Drogenentzug war und dann halt, weißt du, die Tränen kommen und sagen, das war so schön, du hast so eine schöne Seele und so ein Scheiß, aber dann war das halt vorbei, dann kam das Nächste und man kann das ja, glaube ich, schon als Testballon sehen für das, was funktioniert, wenn man ein paar Jahre vorspult und sich dann allein die Werbung für Voice of Germany anguckt.
Wie war die Werbung für Voice of
Germany? Die Voice of Germany Werbungen waren nämlich, und das ist das Krasse, du hast ja quasi diese vier Jurymitglieder und hast du schon ein Publikum, also für diese Casting, schon für die Casting-Momente. Hast das ganze Publikum und dieses Publikum wurde dann angeheizt, auch extreme Reaktionen zu zeigen.
War das die Sendung, wo die verschiedenen Jurymitglieder auch immer sozusagen, die haben eine Person gecastet und hatten dann
auch irgendwie genau, so Teams? Ich glaube, genau, darauf können wir nicht auch als Nächstes kommen, für diese Narrativbildung und diese Drama-Manufaktur.
Aber ganz kurz, bevor du damit weitermachst, will ich nur sagen, ich habe zu gut getan jetzt erst, weil ich kann mich erinnern, dass es auch so Szenen gab, wo Dieter Bohlen auch gerade zu Menschen war, du bist zu fett oder du bist zu hässlich oder so. Um Superstar zu sein. Also das gab's da auch, ne? Das gab's ja auch schon. Aber ich habe das Gefühl, wie du sagst, es waren halt kurze Momente, so kurze Einblicke.
Nee, aber Moment, natürlich gab's die Momente, aber die waren weder gefaked, also da hat wirklich einfach jemandem gesagt, du bist zu fett und hat
ja, ja, ja.
Und sie waren nicht so extrem langgezogen.
Ja, weil die Leute sofort gingen dann.
Genau.
Genau, du hast sie nicht da behalten, was häufig das ist, was in diesen Reality... Also gerade die Person willst du da behalten, um das Sendekonzept zu leisten.
Und es war halt auch so diese... Ja, sondern DSDS war noch eine ganz klassische Karnevals-Freak-Show. Oh, mich langweilt jetzt der stärkste Mann der Welt, schnell bring jetzt die behaarteste Frau der Welt raus. Sonst gebe ich dir kein Geld mehr. Und so, dieser Geschwindigkeit lief das. Und diese The Voice-Werbungen waren, also ganz berühmt war dieser Typ, der irgendwie Opern gesungen hat. Aber halt...
Das war aber nicht in Deutschland, oder? War das nicht dieser Brite oder Amerikaner?
Genau. Es war aber auch
ja.
The Voice. Was The Voice?
Oder war es nicht American's Talent, oder? Aber nee, vielleicht war das auch das Gleiche.
War, glaube ich, ein Brite.
Also es gab da eine...
Also einfach, das war diese Supertalent, also die, aber... Wir sind extrem qualifiziert im Reality-TV, aber es ist halt dieses...
Dafür bin ich dich ja da.
Genau, dafür hast du mich da. Es gab halt dieses Publikum, das diese Reaktion schon, diese extreme Reaktion hatte.
Ja.
Auch jemanden ausgelacht hat, weil er irgendwie ein bisschen pummelig war, damit sich nicht mal mehr die Jury dreckig machen musste. Sondern das böse Publikum hat diese Person unterschätzt.
Wo ja wahrscheinlich auch, also ich gehe mal fest davon aus, da wurde auch am Anfang gesagt, jetzt applaudiert mal so richtig und jetzt so richtig krass und jetzt boot mal und die Aufnahmen werden dann zusammengeschnitten. Also ob das auch immer das darstellt.
Ne, natürlich, oder die haben halt einfach einen Comedian in der Pause zwischendrin, weil die haben ja so Unterhaltung, wenn gerade nicht gefilmt wird und dann lachen ein paar Leute und dann nimmst du halt diese, natürlich, genau, dafür waren die ja.
Genau.
Und du hattest halt dieses extreme, oh, die sieht gar nicht aus, als könnte sie singen.
Genau, das war, da gab es auch diese Britin, die auch so gut singen konnte.
Ja, ja, das war dann die nächste Staffel.
Halt, oh, guck, schau mal, wie sie aussieht und oh, sie kann singen. Was übrigens jeder normale Mensch auch so sagen
muss. Ja, genau, aber jedenfalls diese Werbungen waren genau diese drei Momente.
Ja.
Person sieht komisch aus, Publikum reagiert seltsam, Person singt, einer der Jurymitglieder weint. Und dann Tagline heute um 20.15 Uhr oder so.
Ich glaube, ich habe auch vor kurzem, ich weiß nicht, welche Show war, ob American's Talent oder so war. Auf jeden Fall habe ich dann so einen Ausschnitt gesehen über einen, der da kam. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kurs, ob es YouTube mir nur vorgeschlagen hat. Aber die Show ist nur noch das. Ja, also die Schnitte sind nur noch so. Das ist nicht auch nur die Werbung, sondern die Show ist nichts anderes mehr.
Also DSDS hatte schon schlechte Musikdrops, die dein Gehirn brutzeln. Aber Voice of Germany hat das mit diesem Backstory und dem Musikdrop nochmal erhöht. Hat nochmal diese Manufaktur von Überraschungsmomenten hochgedreht. All das. Und dann, wenn der langweilige Teil kommt, wo es dann hieß, ja, jetzt bei DSDS war das halt, diese Woche ist Disco. Und dann haben die, siehst du, dass eben einer der Mitglieder massiv Probleme mit Disco Fox hat. Und kann diese Tanzschritte nicht, was auch immer. Und das war das Drama dann. Und dann haben sie halt gezeigt, was sie können in der Live-Sendung. Und da ist es jetzt schon, sie haben einen Coach, dann bringt ihnen was bei. Und dann haben die Streit mit dem Coach, dann haben die Streit mit einem anderen von dem Team. Und dann fragen sie die, möchtest du das wirklich? Dann musst du jetzt aber auch ein F singen. Und dann sagt, nee, ich gehe heim, keine Ahnung.
Ja.
So stelle ich mir das vor. Und dann hast du genau diesen Übergang in einfach, sag ich mal, dieses RTL zwei Standard Reality Narrativ Building. Dafür ist das quasi, also diese Maschine, die mit DSDS angestoßen wurde dann.
War das nicht, vielleicht kam es auch hinterher bei DSDS, aber gab es da nicht auch sowas, dass, wenn die dann weit genug kamen, kamen die alle zusammen in Haus? Ich weiß, bei Germany's Next Topmodel? Ja, ne?
Ja.
War das der Fall? Und ich glaube auch, es könnte auch sein, dass das bei DSDS. Und ich meine, zumindest in der ersten Staffel hatte man sowas nicht. Also ich glaube, die waren hinterher sogar abgeschottet. Aber du hattest nicht, dass das noch gedreht wurde oder so.
Doch, also nicht das Haus, aber so diese, wir reisen jetzt dahin oder so, glaube ich, weiß es. Also das Problem, warum meine Erinnerung so ein bisschen vernebelt ist, weil es noch Popstar gab. Und Popstar hat schon mehr in diese Richtung gelehnt. In diese, was dann der Jerry Flex Topol gemacht hat. In der nächsten Folge reisen wir nach Paris und lernen dort Chanson zu singen. Nie passiert, aber du verstehst.
Ja.
Und dann gab es auch über dann diese Staffel hinweg die so Zwist zwischen einem der Jurymitglieder und einem der Kandidaten.
Ja, dass die irgendwann mal eine Auseinandersetzung haben oder so. Ja klar, aber es war nicht so ein. Zumindest kann es nicht so ein Riesenteil gewesen sein, wenn das mir gar nicht im Gedächtnis geblieben
ist. Also es war, genau.
Wenn es mir bei Germany's Next Topmodel ist, das ist das Einzige, und ich habe da mindestens zwei Staffeln mit meiner damaligen Freundin gesehen, die, also das ist das Einzige, was, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die da irgendwie einen Walk gemacht haben, sondern es war immer das Drama drumherum, das die Rolle spielte.
Genau. Und es ist auch nicht, weil es die gute alte Zeit war, sondern weil man eben erst rausfinden musste, was funktioniert. Und jetzt ist das wirklich Laser... Genau, auf diese Synapsen.
Das war ja auch nichts gut an Germany's Next Topmodel, aber ich finde es schon auffällig, dass es noch, obwohl es eigentlich irgendwie schon das gleiche Konzept ist, was dann folgt, sich noch stark unterscheidet von dem, was dann, was dann kommt. Ich meine, also der Dieter Bohlen hat ja die Leute echt teilweise wirklich fertig gemacht.
Also ich wollte nur klarstellen, also die Lektion ist nicht, dass es damals noch mit Würde zuging, sondern... dass man damals eben noch mit Kanonen und Trebuchets gekämpft hat und The Voice dann Senfgas entdeckt hat.
Also ich würde dann auch direkt eine Frage, meinst du auch, damit hängt das zusammen, dass, so wenn das die Popularität ausmacht, dass so wichtig ist, dass man nicht einfach jetzt, weiß ich nicht, die Show, die in den USA läuft, nochmal synchronisiert oder so und hier zeigen lässt, sondern dass es immer was Lokales geben muss, weil es gab hier, glaube ich, selbst eine österreichische, ne? Also es war nicht mal so, dass es alle deutschsprachigen waren und es nur die Sprachsache war, sondern dass es, ja, hier, nee, Österreich war mit in Deutschland,
sucht den Superstar.
Okay, gut.
Haben sich bestimmt gefreut.
Ich dachte irgendwie, ja, aber ich halte, meinst du, was Lokales spielt eine Rolle dafür?
Ja, denn das Wichtige ist ja, und die Voraussetzung für diese unendliche Zufuhr an Kandidaten in den Castings ist ja, jeder von euch könnte das jetzt sein. Also, du guckst das, sagst, dieser Kübelböck ist ja ein Vollidiot, ich kann mindestens besser singen als der. Und die in den Top 3 sind, sind jetzt alle, keiner von denen ist jetzt Beyoncé. Ich mache jetzt beim nächsten Casting mit. Und Staffel für Staffel kamen
Horn. Und die brauchten auch immer, das gab es ja in den Boy- und Girl-Bands ganz stark, was dann auch bei Deutschland sucht der Superstar. Du brauchtest immer Typen. Ne? Du brauchtest immer den Schönen oder die Schöne.
Ja, fürs Narrativ.
Die Schüchterne. Ja. Der coole. Ja, genau, also, und das war in Boybands ja auch immer so, oder auch in Girlbands wahrscheinlich auch, aber keine Ahnung. Aber ich weiß noch davon, dass das so immer aufgezogen wurde, ne? Dass es immer diese verschiedenen Typen darin geben muss,
die
sich nicht überschneiden dürfen.
Ich glaube auch, dass in einem, ich weiß jetzt nicht, was ich beschreibe, also ich glaube, dass Reality TV auch eine Steigerung dieses Proxy-Gefühls, dieses Erlebens von Handlungen durch fiktive Charaktere, dass es eine Steigerung im Reality Wow erfährt, weil eigentlich, was es ja nur in dir hervorruft, ist ja das Urteil. Und wenn du, also wirklich das Urteil, das moralische Urteil, das ist aber falsch, der macht das aber richtig, das würde ich jetzt aber auch, das ist aber auch doch vernünftig. Und was dieses wirklich, was Reality TV nennen, macht, ist, dass es, glaube ich, diese Frequenz von Urteil pro Minute erhöht hat. Weil es dauernd, dann kommt das Nächste.
Was aber meinst du, da ist doch sowas drin. Was hältst du davon? Diese Leute, also wenn es einmal so dieses Lokal hat, ist es ja so ein bisschen, das sind so Leute, die du kennst. Selbst wenn du die nicht konkret kennst, das sind so auch so Leute, mit denen du auf die Arbeit gehst und so Typen, die du irgendwie, denen du auch begegnest. Aber gerade jetzt in, weiß ich nicht, Frauentausch und so, war es ja schon total dieses, auch dieses absolut Fremde, diese Welt, mit der ich nichts zu tun habe, Hartz-IV-TV.
Ja, ja, also es ist ja war nicht, wirklich... Es war eine Konstruktion einer Masse, die, für die man schon Verachtung verspürt und hat dann jemand also wirklich erlaubt, Urteil nach Urteil anzuhäufen gegen jemanden. Und das ist, das kann man damals im Diskurs auch nachvollziehen, wie sehr Hartz IV als, also Hartz IV empfangen als ein moralisches Vergehen besprochen wurde.
Ja, natürlich. Und das ist doch bis heute. Also ich erinnere mich noch, dass das riesige Ding war damals, es gab diesen einen Hartz-IV-Empfänger, der immer sagt, er will auch nicht arbeiten. Und der hat irgendwie seit zig, also er hat schon so lange Arbeitslosengeld bekommen, dass er schon vor Hartz-IV lange das bekommen hatte. Und er war halt und sagte, oh, ich habe auch keinen Bock zu arbeiten. Was auch sehr interessant ist, wie viel es davon geben muss, dass alle sich an dieser einen Person aufgehangen haben.
Es gab doch, Bild, den faulsten Hartz-IV-Empfänger.
Genau, und der war RTL, der war dauernd da, weil man so viele von denen gefunden hat, dass man dauernd den einen
nehmen musste. Der hat immer aus Mallorca angerufen.
Ja. Und das ist ja auch so, ich glaube auch, der Typ ist recht klug. Also der hat einfach nur gesehen, dass der da ein bisschen Geld
abziehen kann. Das ist ja die Ironie. Er war ja nicht das, was der Titel verspricht, der Faul, sondern er war sehr, also er war ein
Entrepreneurial?
Ja, genau. Was würde man auf Deutsch sagen? Unternehmerisch?
Ja.
Er war ein sehr unternehmerischer Mensch, der gemerkt hat, also er hat gemerkt, dass man
das erste Startup
das aus, naja, fangen wir mal, war glaube ich nicht vor Bill Gates.
Also von der aber diese modernen Startup, von der Arbeitsintensität, die er reingesteckt hat.
Er war der erste Anti-Influencer. Ja. Aber er hat gemerkt, wo man dieses Feindbild ausschlachten kann. Und er hat dann ja dann auch gar nicht von Hartz IV gelebt, sondern er hatte ja dauernd TV-Auftritte.
Ja.
Als der Erfolg. So. Und die Wahrheit ist ja, das ist es ja. Also ins Fernsehen zu gehen und irgendeinen dummen Rübs von sich zu geben, der die Leute aufstachelt, das ist das Faulste und das Niederträchtigste, was es gibt.
Mit dem, das ist auch nicht so, also ich glaube, der hat die, wie sagen wir so, geplayed, also der hat die so, weißt du, so, der hat das, der wusste genau, was er tut, glaube ich.
Da sind sich alle einig, was da getan werden
muss. Ja, und der hat das für sich ausgenutzt.
Ja, und die haben das ja auch geliebt, dass es da einen gibt, den man eben anrufen kann.
Ja.
Da muss man neue Leute suchen. Was machen denn bei RTL Journalismus? Ich glaube nicht. Also,
ich weiß ja noch, also erstmal ist mir gerade aufgefallen, wenn Österreich und die Schweiz auch unter Deutschland sucht den Superstar war, das ist die moderne Form deutschen Imperialismus.
So nehmen wir. Guck mal, was Belgien gemacht hat.
Naja, die werden vielleicht zu Frankreich gehört haben, oder? Nee, die hat ein eigenes. Das übrigens einfach Idol heißt.
Was? So cool, Idol mit zwei U.
Und Brasilien auch Idolos, die haben gesagt, wir akzeptieren die Welt nicht als Welt. Und ich meine, das kann ich gerade in Brasiliens Position verstehen, weil ja die USA einfach American Idol für sich gepachtet haben. Dann kann man auch sagen, dann pachten wir einfach Idol für uns.
Idol. Ah ja, und Brasilien hatte Idolos.
Ja, und war nicht im Latin American Idol. Aber vielleicht können wir noch kurz dieses Deutschland sucht den Superstar. Ich dachte so, vielleicht sind wir doch alle noch so ganz, also vielleicht ist die Welt nicht verloren, weil sich in dem Titel noch so deutscher Idealismus zeigt.
Deutscher Idealismus.
So, nicht das, ja,
so Schelling hätte
das Ding gesagt. An sich kann man nicht entdecken. So, deswegen schaut man, also ne, das ist prozesshafte Philosophie. Deutschland sucht den Superstar, das ist das Ding, um das es da geht.
Ach, du meinst, weil es im Vergleich zu allem anderen nicht das Ergebnis ausdrückt?
Genau, nicht so diese einfache Datenerfassung, weißt du, die Engländer sagen sofort, die anglosächsische Welt sagt, ja, Pop-Idol, American-Idol, das, was das. Die Deutschen sehen direkt, den komplizierten hermeneutischen Prozess, der da hinführen muss.
Ich würde gerne noch darauf hinweisen, dass die Version von Frankreich einfach Nouvelle Star hieß.
Was viel über Frankreich sagt.
Aber ja, vielleicht ist es auch, weil dem Deutschen wieder gesagt, er ist sehr direkt. Er spricht ja nicht um die Dinge herum. Und
das wird dem Deutschen das ist auch ein blödes Klischee.
Im Gegensatz dazu,
wenn man Deutsche kennt.
Dass die in den Fernsehanstalten deutsche Journalisten sind, ja. Und dann sagt man denen halt, das heißt Deutschlands Superstar. Dann sagt halt, es ist Pop-Idol. Und dann sagen die, ja, aber wer auch immer da rauskommt, wird doch kein Idol. Und dann sagen die, nee, deswegen gibt es auch eine zweite Staffel. Und dann sagen die, dann können wir das ja nicht Pop-Idol nennen.
Also du meinst, es ist fast so eine Aufrichtigkeit vielleicht auch. Also Walmart, der ja nicht funktioniert hat in Deutschland,
ja.
Weil die hatten doch immer diese Begrüßung mit der Freundlichkeit und Deutsche wurden sofort skeptisch. Und wenn du Deutsche jetzt gesagt hättest, wir suchen hier den nächsten großen Popstar, dann hätten gesagt, ja, ihr verarscht uns nur. Aber so Deutschland sucht den Superstar, ja, das können wir glauben. So, das gucke ich mir auch die 10. Staffel an, weil das stimmt immer noch. So, die Suche ist halt nie abgeschlossen.
Deutschland sucht den Superstar 3, jetzt wird das richtig gesucht.
Das ist ja eigentlich die perfekte kapitalistische Idee. Es ist ja wie, du brauchst immer das beste iPhone und du musst dir immer ein neues kaufen, selbst wenn es jedes halbe Jahr kommt, um das neuere zu kriegen. Und Deutschland sucht den Superstar hört auf damit, dass du das hier erreichen kannst. Das Ziel der Sendung ist die Sendung. So, mehr nicht.
Ja, ich glaube, das ist es. Es ist eine, also ich glaube nicht, es ist es, aber es ist ein schöner Gedanke. Ja. Das ist die, ja, es ist so eine Unerreichbarkeit, also eine, es weist auf etwas hin, von dem man weiß, wenn man es hat, ist es nicht das, was man braucht. Also es ist schon so eine Lacan'sches ursprüngliches Objekt. Man hat diese Serie nur, also es gibt diese Serie nicht, wenn es nicht diesen fertigen Star, das Idol gibt, das am Ende herauskommt. Aber wenn man das dann vor sich hat, diesen Alexander Klaas, der aussieht wie ein Buchhalter, der versehentlich auf die Bühne gestolpert ist, dann merkt man, das war nicht, was ich wollte. Und dann sucht man weiter. Denn was man wollte, war ja eigentlich, also war diese Suche nach dem ursprünglichen Objekt, das, was das Begehren hervorgerufen hat. Und irgendwann, also wenn man merkt, was man eigentlich begehrt hat, das Begehren selbst, ist, wenn man sagt, das ist dumm, ich habe die letzten Staffeln geguckt, jetzt reicht's. Und stattdessen etwas Erwachsenes guckt, wie Keeping Up with the Kardashians.
Das ist dann das Erwachsenes.
Weil manchmal kommt da Kanye West drin vor.
Ich habe auch noch eine andere Theorie. Und zwar, die Deutschen können nichts damit. Also, weißt du, so Pop-Idol. Oder du nennst jetzt nur Superstar. Ja. Du bist so ein Deutscher. Ja, was Superstar? Also, vielleicht ist es auch so eine Penetranz, genau zu wissen, was jetzt da passiert in der Sendung. Stell dir mal vor, weil sowas gibt es im Deutschen nicht, dass es einfach nur heißt. Superstar.
Ist das, das ist dasselbe Volk, das ja Airplane den Film lokalisiert hat und gesagt hat, das kann nicht Airplane heißen, das kann nicht Flugzeug heißen, das muss heißen, die völlig verrückte Reise in den völlig verrückten Flugzeug.
Ja, aber ist es nicht ein bisschen auch, dass das in der deutschen Sprache so, also für mich auch würde es seltsam klingen, wenn jetzt jemand nur so ein Wort macht, einfach nur, weißt du, und das so vor mich stellt und ich soll wissen, womit ich es da zu tun habe.
Ich finde es auch bezeichnend, dass es danach auch keine Lokalisierung des Namens gibt, sondern dann hat man einfach sofort aufgegeben und den englischen Titel genommen.
Ja. Aber es gibt ja häufig sowas wie, weiß ich nicht, dann gibt es einen Film Godzilla und dann heißt er im Deutschen Godzilla das Monster aus der Tiefe oder so. Es muss hier nochmal so Kontext gegeben werden.
Genau. Also in der Parallelwelt heißt es nicht Deutschland so ein Superstar, sondern Superstar. Es könnte auch du sein.
Deutsche sind schon ein bisschen.
Jeden treffen.
Also, das hat letztens ein amerikanischer Kollege gemeint. Deutsche sind skeptische Menschen. Ja. Wenn du sie sagst, ey, ja, wir treffen uns mal, ha, wir machen das und das, dann sagen wir, ich weiß nicht, wo ist der Haken? So. Also, es ist immer so die erste Frage, ne? Was willst du mir verkaufen?
So sympathisch kann ich ja gar nicht sein, wir haben uns gerade erst getroffen.
Ja, genau. Das ist, was ja manche, gerade Amerikaner, manchmal schockiert, weil da ja so zwei gegenteilige Welten wirklich aufeinander stoßen.
Ich finde es ja auch gut, wie du vorhin gesagt hast, ja auch so ein blödes Klischee, stimmt ja gar nicht. Und jetzt hat es 5 Minuten gebraucht und dann hast du gesagt, also der Amerikaner hat gesagt, der Deutsche ist so und so und das stimmt ja auch.
Ja, irgendwie. Das ist auch sowas, ich glaube nicht an den Deutschen.
Der Amerikaner an sich hat dann einfach viele Klischees.
Hat er? Ich weiß, ich.
Du hast die Ironie dem Satz nicht bemerkt, ja.
Doch schon, aber ich überlege jetzt gerade, ob das ein Klischee ist, das ich über Amerikaner haben könnte.
Es ist so ein Barnum-Statement, das immer stimmt. Wer hat denn nicht Klischees?
Ich glaube, die Deutschen haben schon viele Klischees. Also die Deutschen sind schon gut im Klischee machen über... Also ich glaube, die Amerikaner sind einfach zu ungebildet, um wirklich sehr viele konkrete Klischees für andere Länder zu haben. Also die US-Amerikaner. Weißt du, also wenn du schon auf einer Karte nicht so viele Länder unterscheiden kannst, wie willst du dann konkrete Klischees zu dem bilden?
Ich glaube, auch andere Völker haben ein ironischeres Verhältnis zu ihren eigenen Klischees.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also Deutsche haben ein Problem mit ihren eigenen, den Klischees über sich.
So, ja, aber nicht nur das, sondern auch den Klischees über anderen. Also ein Franzose sagt, Deutschen, die essen den ganzen Tag Kohlrabi und können kein Auto fahren. Und dann sagst du, meinst du das wirklich? Und dann sagen die, naja, nee. Wenn Deutschen sagen, der Amerikaner ist fett und ungebildet. Und du sagst, glaubst du das wirklich? Mein bester Freund ist ein Hockeyspieler und hat ein Sixpack. Und dann sagst du, dann sagt er, Amerikaner sind fett. Ja.
Aber nicht nur so rum, sondern auch so rum, dass ich das häufig erlebe. Es ist wie ein Witz über Deutsche gemacht und dass häufig diese Reaktion kommt dann so, ha, ne, das stimmt ja aber nicht.
Ja, ja.
Das ist ein Witz, ne? Also selbst bei mir merke ich das manchmal, dass ich dann so dieses hab, ja, also selbst wenn so, oh ja, die Deutschen und die Lederhosen und immer wenn der Witz kommt, ich so denke, Mann, das sind die scheiß Bayern, jetzt vergleiche sie. Weißt du, also du hast sofort eine recht ernsthafte Reaktion darauf, die...
Ja, ja.
Gegen die ich mich auch nicht, also da bin ich sehr deutsch, glaube ich auch.
Ja, Deutsche verwehren sich dagegen, während von Briten und Iren habe ich, wenn sie Witze machen, Klischees über sie gelernt, die ich noch gar nicht kannte.
Ja, es ist...
Iren, die einzigen Menschen zum Beispiel, von denen ich Witze über die Neutralität der Iren im Zweiten Weltkrieg gehört habe, sind Iren.
Das ist ein bisschen wie Zizek doch mal erzählt hat über die ex-sowjetischen Länder, wenn... Und die haben er hat sich da mit Freunden getroffen aus anderen und die haben sich alle sozusagen gebettelt darin, wer kann sich die eigene Nationalität am besten runtermachen.
Ja, ja.
Und Deutsche würden verlieren. Also so.
Deutsche kommen mit sowas auch gar nicht klar. Ich mache vor Deutschen erstmal ganz viele Franzosenwitze, weil ich das lustig finde. Und die reagieren, indem sie lachen und noch mehr Franzosenwitze machen. Und dann denkst du, du merkst, die haben das mit Ironie nicht ganz verstanden.
Ja, ich glaube, das ist. So, ich glaube, damit können wir es so abschließen, weil ich mir nicht genau sicher bin. Ja, ich weiß, ich habe eine Datenbegrenzung und ich bin mir nicht sicher, wann ich die erreiche. Wir haben jetzt knapp fast eine Stunde.
Okay. Haben wir denn nur den Superstar gefunden? Wir haben übrigens ein ganzes Plädoyer bei Reality TV gesprochen und ohne dass Big Brother vorkam.
Obwohl ich den Gedanken zwischendurch hatte.
Und das ist auch eine Serie, von der ich weiß, aber ich... Und ich weiß auch, meine Freunde in der Schule haben was geguckt, aber weißt du, was da passiert ist in dieser Sendung an sich?
Also es war ja immer, dass die einfach in diesem Haus waren.
Ja.
Und du wurdest rausgewählt oder nicht. Und dann haben die halt immer Aufgaben bekommen, die machen mussten. Und sie haben sich darüber gestritten, wie der Haushalt geführt wird. Und alle Zuschauer haben darauf gewartet, dass irgendwer mal mit irgendwem rummacht oder Sex hat. Und dann war, oh, jetzt sind Bilder davon wieder, welche Sex hat. Und meist hatten die natürlich unter der Decke Sex. Das heißt, das Einzige, was du sahst, war so eine Nachtsichtkamera.
Ist die Paranormal Activity-Sequenz.
Ja, genau. Also du sahst natürlich nie irgendwas, aber es war halt ein großes Ding, die Idee, das jetzt sehen zu können. Also das, oder das Wissen zu haben, dass... Das, was du nicht dort siehst, gerade dort passiert. Dass die da rummachen unter der Bettdecke. Und es hat aber auch nie so... Das lief ja enorm lange, aber vielleicht war es auch einfach nicht meine Generation. Ich weiß nicht, aber es hat niemanden großartig interessiert, außer um darüber zu sprechen, um zu zeigen, wie schlecht die Gesellschaft geworden ist. Dafür war das immer das beliebteste Beispiel.
Ja.
Was ja auch ein bisschen, also es dann Big Brother zu nennen und daraus eine Sendung zu machen.
Die Sendung ist so ein...
Ist schon krass.
Finde ich auch interessant, diese Idee von diesem Sex, den man nicht sieht, der aber aufregender ist als Pornos, weil es diese Menschen sind, die man beobachtet hat.
Ja.
Also wo die Möglichkeit, dass das nicht passiert, ja auch immer da ist und deswegen ist das aufregend, dass es passieren könnte, während im Porno alles darauf hinweist, dass das jetzt passieren wird. Das wäre höchst überraschend, wenn der sagt, nein, ich bin wirklich Pizzabote, ich gehe jetzt wieder auf meinen Scooter. Und das war sexuelle Belästigung.
Okay, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Es war hier so wunderschön ruhig. Da dachte ich, das ist der richtige Moment zum Lesen.
Yeah.